kann mir halt jetzt beide Storys so vorstellen. So Braunschweig von die Mannschaft, von der es jetzt keiner wirklich erwartet, dass sie dann die Serie enden. Ich kann mir auch so ein Boring 1-1-0-0 vorstellen. Bundesligaspiele, aktuell 82 Tore, dabei auch 70 Torvorlagen. Das sind erstmal die Statistiken eines Spielers, der wohl im Laufe dieser Saison nur noch 6, 7 Einsätze dazu sammelt. Aber wir sehen ihn vielleicht nächstes Jahr in der zweiten Liga. Die Rede ist natürlich von Lars Stindl, der am heutigen Mittwoch, wo wir die Folge aufnehmen, bekannt gegeben hat, dass er seinen Vertrag in Gladbach nicht verlängern wird. Und jetzt ist die Frage, wo schellt das Telefon? Wo geht er hin? Ist es die gut, Heimat?
Es ist ja eigentlich klar, wo das Telefon schellen wird. Leider in Karlsruhe.
Er hat es richtig. Wenn man sich dieses Video angeschaut hat, hat er gesagt, dass er gerne in die Heimat oder mit seiner Familie zurück in die Heimat geht. Und
also nach Hannover.
Eigentlich, dass es nur der KSC sein kann. Und wenn das dann in den nächsten Tagen, Wochen dann bekannt gegeben wird, kann sich der KSC, glaube ich, auf einen richtig, richtig guten Fußballspieler freuen.
Ich wollte gerade schon fast sagen, mein Transfer der nächsten Saison, aber ich möchte bei Stindl tatsächlich nicht zu über euphorisiert werden, denn man sieht ja schon ein bisschen, dass er ein bisschen älter ist und man sieht es auch an seiner Beweglichkeit, an seiner Geschwindigkeit, auch an seiner Verletzungshistorie in den letzten Monaten. Aber nichtsdestotrotz ist spielerisch wahrscheinlich Lars Stindl Top 5 der zweiten Liga. Also gut, je nachdem, wer jetzt nächste Saison alles in der zweiten Liga so kickt, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber in einem Vakuum. Spiele
dann wohl möglich freigesprochen werden und in der zweiten Liga kicken, wer weiß das schon noch.
Gut, ich revidiere meine Aussage nochmal. In einem Vakuum ist Lars Stindl wahrscheinlich ein Top 5 Offensivspieler in dieser Liga. Zumindest was die fußballerischen Fähigkeiten angeht. Ob er es dann auch noch auf dem Platz zeigt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich hätte mir schon immer gewünscht, dass er irgendwie mal zurück nach Hannover geht, denn er war einer meiner Lieblingsspieler, Helmel, in Hannover. Einfach weil er ein cooler Typ ist, würde ich mal behaupten. Ein relativ bodenständiger Typ, zumindest kommt er so rüber. Ein geiler Fußballer, ein geiler Kicker und er hat zum Beispiel für mich in Hannover hat er halt auch eine Zeit geprägt, die extrem erfolgreich war. In Kopenhagen schellt eben das Telefon mit seinem Kracher, den er gegen Kopenhagen reingeömmelt hat. Das Lied kommt ja tatsächlich auch aus Karlsruher Kreisen. Wir haben ja letztens mal irgendwann im Laufe dieser Saison haben wir mal darüber diskutiert, wo dieses Lied herkommt. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass es zwar nicht von Hannover-Fans kommt, dass es aber davon geprägt wurde, weil es sehr viele Standorte, wo tatsächlich auch Hannover gespielt hat in der Europa-League-Saison, drin hatte. Zum Beispiel auch in Kopenhagen schellt das Telefon mit dem Kracher von Stindl gegen Kopenhagen, wo er dann diesen Telefon-Dingens macht. Aber macht natürlich noch mehr Sinn, wenn das Lied von den Karlsruher Fans kommt, denn Stindl als Karlsruher, der in Kopenhagen trifft, macht ja auch irgendwo Sinn.
Der deswegen den Jubel macht.
Ja. Genau, da schließt sich dann wahrscheinlich, also ist zumindest meine Herleitung des Ganzen, da schließt sich dann der Kreis. Auf jeden Fall, Lars Stindl ist eine Feel-Good-Story, auf jeden Fall, wenn der zurück zu Karlsruhe geht. Ich finde sowas immer schön.
Ja, er hat auch sein Bundesliga-Debüt beim KST gegeben. Das war dann vor knapp 15 Jahren, am 15.03.2008, bei einer 0-1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Und
ja, welche aktive Spieler kann das heute noch behaupten, dass er sein Bundesliga-Debüt beim KSC gefeiert hat?
Sehr wenige. Sehr, sehr wenige Spieler. Da fallen mir jetzt partout keine ein.
Na, es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche, die
Hakan Calhanoglu, aber kein Bundesliga-Debüt damals natürlich.
Nein. Ja, und ansonsten schwierig, glaube ich. Zumindest von aktiven Spielern.
Ja, das stimmt. Aber kommen wir dann mal zu den aktiven Spielern in der zweiten Liga oder auch dem KSC. Hast du einen KSC-Spieler bei irgendeiner? Du willst noch was sagen?
Nein, ich möchte nichts sagen. Ich habe, glaube ich, keinen KSC-Spieler irgendwo drin, wenn ich mich nicht ganz irre.
Das ist gut. Dann mache ich erstmal hier die Überleitung und fange an mit meinem Spieler des Spieltages und der ist niemand Geringeres. Ich habe ihn live im Stadion gesehen am vergangenen Samstag. Er hat eine Vorlage und zwei Tore bei dem Sieg seiner Mannschaft beigesteuert. Es ist natürlich die Rede von Laszlo Benesch, denn er hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt, auch wenn die ersten 30 Minuten bei der ganzen Mannschaft eher nicht so die besten waren. Um es ganz ehrlich zu sagen, auch das Spiel war wirklich eigentlich nicht gut, aber Laszlo Benesch war dann der, der das Fass geöffnet hat mit seinem 2-0. Das 1-0 hat natürlich Sonny Kittel gemacht, nach Vorarbeit von, war das Benesch, die Vorlage des 1-0? Ich glaube schon. Und
ja, kann gut sein.
Oder, nee, es war Ludovic Reis. Ich korrigiere mich. Und jedenfalls hat er dann ein sehr schönes 2-0 beigesteuert, auch wenn es natürlich glücklich war, hat er auch selber dann in dem Interview nach dem Spiel gesagt und hat dann seinen vollen Mut bewiesen, nachdem er letzte Woche noch den Elfmeter verschossen hat und erst im Nachschuss getroffen hat, hat er diese Woche dann den fälligen Elfmeter nach einem Foul an Moritz Heier zum 3-1 verwandelt und dann den Sieg oder die Straße zum Sieg geebnet.
Kann ich auf jeden Fall verstehen, den Pick. Ich hätte sonst, ja, Ludovic Reis hat auch ein sehr starkes Spiel gemacht, auch Glatzel hatte eigentlich wieder mal eine gute Partie in dem Spiel. Ich habe keinen Spieler aus dem Spiel genommen, auch wenn diese Mannschaft 6-1 gewonnen hat, weil ich fand jetzt, klar, Benesch ein bisschen herausgestochen, aber an sich war es halt ein guter Teamauftritt. Also gut, da kommen wir noch später nochmal drauf, ob es jetzt wirklich so gut war. Aber es war halt eine geschlossene Teamleistung, fand ich. Deswegen habe ich mich für einen anderen Spieler entschieden, der auch ein Offensivspieler, Branimir Okrota. Denn Butze, Vorlage, wahrscheinlich den Klassenerhalt für Fürth in dieser Saison zementiert. Und ich glaube, ich habe in dieser Saison noch nicht so oft positiv über Branimir Okrota gesprochen. Ich hatte ihn, glaube ich, einmal bei dem Tor des Spieltags mit drin. Das müsste gegen Kaiserslautern gewesen sein. Aber ansonsten, wollte ich ihm einfach mal so ein bisschen Props mal geben. 2-0 lockerer Sieg gegen Sandhausen. Hat auch ein Trainer währenddessen noch im Vorbeigehen eigentlich rausgeschossen. Aber ich kann Laszlo Benesch auch sehr, sehr gut verstehen.
Wen hast du denn bei der Szene des Spieltags?
Bei der Szene des Spieltags habe ich mich so ein bisschen für die Geschichte entschieden, die wir alle, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen können. Denn diese Szene präsentiert eigentlich jeden von uns. So, präsentiert dich, präsentiert mich. Es zeigt nämlich, dass auch ein Profifußballer, dass zumindest wir gar nicht so weit weg von Profifußballern sind. Zumindest so für 3-4 Sekunden in diesen 90 Minuten. Für die anderen 89 Minuten und 57 Sekunden sind wir sehr, sehr weit weg von den Profifußballern. Aber für so 3-4 Sekunden sind wir denen auch ganz, ganz nah. Ich habe mich für Ben Zulinskis Lattenkracher entschieden.
Ach Quatsch. Ich dachte, ich war die ganze Zeit so, okay, worauf willst du hinaus? Dann hast du weitergeredet und dann dachte ich so, okay, jetzt weiß ich die Szene, welche du meinst, aber anscheinend weiß ich sie doch nicht.
Bei welcher warst du denn?
Ist egal, kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Ich habe mir die Szene direkt notiert, als sie gefallen ist, weil ich dachte so, ja, ich sehe mich in dieser Szene einfach, denn ich glaube, Ben Zulinski hätte den safe gemacht, wäre er irgendwie an der 16er-Kante gewesen, hätte er irgendwo einen Winkel geschweißt. Aber so richtig frei vorm Tor, Torwart ist schon geschlagen, er muss ihn einfach nur reinlegen, knallt dann gegen die Latte, was deutlich schwerer ist, als überhaupt diesen Ball reinzumachen. Und das, ich glaube, diese Szene haben wir alle schon mal erlebt und nicht nur einmal.
Ich noch nie eigentlich.
Also diese Szene bin ich. Weil ich habe im Trainingsbit, also in Spielen mache ich sowieso keine Tore, wenn es irgendwie mal um was geht, aber in Trainings haue ich die auch immer nur aus 35 Metern in den Knick. Tore halt, wenn ich im Fünferraum stehe und einfach nur einköpfen muss, die gehen bis zur Bratwurstbude.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er kam auch kurz vorher erst rein. Deswegen wäre es eigentlich nochmal so eine richtig schöne Story für ihn gewesen, hätte er dann direkt getroffen. War demnach dann nicht so. Er hat ihn aus 3-4 Metern dann gekonnt an die Latte gehauen. Eine Minute vorher. Konnte währenddessen sein Glück selber kaum fassen, dass er das geschafft hat. Wie du schon gesagt hast, es war schwerer, ihn an die Latte zu bringen, als ihn im Tor unterzubringen.
Und so kann ich auch leider nicht mein Wortwitz Ben Gulinski bringen.
Das war ein Eigentor, genauso wie meine Szene des Spieltages von Gnacker. Die war sehr, sehr, sehr kurios, muss ich sagen. Ich habe mir das Spiel live angeguckt und ich weiß es nicht.
Diese Szene.
Ja, es waren halt, also er hat sich das, wie der Kommentator es so schön gesagt hat, das Ei ins eigene Netz gelegt am Ostersonntag. Und Das war einfach, also eine kuriose Szene. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ich glaube, jeder Kreisklassentorwart fühlt da einfach mit Reimann in dieser Szene. Du schreist deine Vorderleute an und die machen einfach nur Scheiße.
Ja.
Und also ein kurioses Eigentor.
Vollkommen. Also da führt auch nichts dran vorbei. Also das darf einfach nicht passieren. Wenn man sich die Szene auch mal ganz genau anguckt, dann sieht man, wie Guevara, der Flankengeber, sich auch wegdreht und gar nicht mehr damit rechnet, dass da irgendwas irgendwie gefährlich wird. Der sieht dann, das nächste Mal, wenn er zur Richtung Tor guckt, ist auf einmal Albers da und jubelt. Also es ist...
Ja, Kaliskana war, glaube ich, der Flankengeber, wenn ich mich richtig...
Nee, das war Guevara.
Also der Kicker schreibt ja auch vom Kaliskana.
Ich bin mir nicht sicher, dass es Guevara war.
Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, ich dachte auch so, was passiert da gerade? Also ich saß da so vorm Fernseher und dachte mir so, okay. Aber ich meine, das dachte man öfter an diesem Spiel. Nicht nur bei diesem einen Tor, sondern auch bei anderen Sachen dachte man so, was passiert da gerade eigentlich? Denn zum Beispiel auch beim Tor des Spieltages finde ich mich in diesem Spiel wieder, auch wenn es ein krasser Torwartfehler war. Na krass würde ich nicht mal betiteln, aber es ist auf jeden Fall ein Torwartfehler. Nämlich der Freistoß von Barış Atik, wo Jonas Obig wirklich nicht gut aussieht, obwohl wir ihn ja auch letzte Zeit des Öfteren gelobt haben. Das Tor, das muss er verhindern können. Aber trotzdem ein extrem schöner Freistoß.
Ja, er macht auch gar kein schlechtes Spiel. Also er ist mehrmals da und macht wichtige Paraden, wodurch es am Ende dann auch 2-2 ausgeht. Aber das Tor von Barış Atik ist halt so eine, wie du schon gesagt hast, es ist ein kleiner Torwartfehler. Also man kann ihn nicht ansprechen bei diesem Tor. Denn er macht halt diesen fehlerhaften Schritt nach rechts, wodurch die linke obere Ecke komplett frei wird. Aber aus 35 Metern oder wie viel das waren, 25, musst du den auch erstmal so reinhauen. Und hat mich persönlich auch überrascht. Ich habe in dieser Situation ehrlich zuerst mit einer Flanke logischerweise gerechnet. Aber dass er ihn dann so und nachahmlich in den Giebel haut, da kann man den Spieler nur beglückwünschen.
Also ich habe schon erwartet, dass Atik den irgendwie aufs Tor bringen will. Weil Atik ist ja auch ein Schlitzohr, aber also ich meine, ja klar, der flattert ein bisschen, aber ja, muss er halten. Du sagst, einen falschen Schritt gemacht. Was ist denn bei dir das Tor des Spieltags geworden?
Ich habe mich auch wieder für eine Szene entschieden, die ich live im Stadion gesehen habe, denn dieses Tor von Derek Köhn, das vergesse ich so schnell nicht. Das war, also von meinem Point of View war es noch viel besser. Also, weil ich saß direkt an der Tribüne, also an der Westtribüne im Hamburger Stadion, also dann, wenn man aufs Feld guckt, die Gegengrade zur Kamera, und von da aus sah die Flugkurve noch viel besser aus. Also es war einfach ein überragendes Tor.
Es hat mich ein bisschen an das Tor erinnert, was Köhn direkt am zweiten Spieltag diese Saison geschossen hat gegen St. Pauli. Da war ich nämlich live im Stadion und saß ungefähr auch da, wo du quasi im Hamburg-Stadion saßt. Und er hat den ja auch nur hinten in den Giebel geknallt. Also das kann der Roy Köhn. Ist ja auch das Einzige, was bei Hannover irgendwie funktioniert hat. Aber sie haben halt von 7 Toren tatsächlich das Schönste geschossen. Auch wenn es nur eins war.
Ja, das, also ich war auch kurz davor, also wäre der Trick von Laszlo Benes extra gewesen, dann hätte ich das auch mit irgendwie reindiskutiert vor des Spieltags, aber war es halt nicht, war halt nicht extra. Von daher, was generell, das wollte ich nochmal ansprechen, was generell sehr kurios an diesem Spieltag war, wie viele Ex-Hamburger eigentlich ein Tor geschossen haben. Also wir haben da Braden Manu, der in der Jugend beim HSV gespielt hat, der ein Tor erzielt. Derek Köhn, auch Ex-Hamburger, wissen wir. Dann in dem Hansa Rostock gegen, war das jetzt nochmal? Kiel-Spiel. Kiel. Da haben ja nur Ex-Hamburger getroffen. Also Rick van Drongelen mit dem 1-0, Lukas Hinterseher mit dem 1-3. Dann hat auch Luis Holtby ein Tor geschossen. Also irgendwie war das der Tag der Ex-Hamburger oder der Spieltag der Ex-Hamburger vielmehr.
Mikkel Kaufmann hat noch ein Tor gemacht.
Mikkel Kaufmann, siehste.
Aber ich meine, ich bin ja AC Mailand-Fan und beim Hamburger SV ist das ja eigentlich ähnlich. Denn jeder Spieler, der irgendwie mit 3 Buchstaben anfängt, hat schon mal irgendwie beim HSV gekickt, irgendwann mal in der Jugend. Also zumindest, ich glaube, du kannst wirklich die meisten Spieler, also der HSV ist zumindest der Verein, der die meisten Spieler irgendwie stellt in diesem Ranking, in der zweiten Liga.
Ja.
Der die meisten Spieler irgendwann mal unter Vertrag hatte, die in der zweiten Liga kicken. Deswegen, aber du hast recht, es haben sehr, sehr viele Menschen getroffen. Ich muss auch da noch an irgendwen denken, aber mir fällt da gerade nicht ein. Ist ja auch nicht ganz so wichtig. Wir haben noch eine Spieltagskategorie. Und zwar die Überraschung des Spieltages. Was hat dich denn überrascht? Vielleicht auch enttäuscht? Wir machen es ja oft so ein bisschen als Enttäuschung.
Ja, da habe ich mich ehrlich sehr, sehr schwer getan, weil ich habe mir wieder den Spieltag angeguckt, habe mir die Ergebnisse angeguckt und da bin ich dann so, da hat mich wirklich jetzt von den Ergebnissen keins überrascht, außer halt das 6-1 vom HSV. Weil ich hätte nie erwartet, dass der HSV das halt 6-1 gewinnt. Und das ist so der einzige Punkt, den ich da irgendwie bringen kann. Weil, also generell, dass der HSV mal 6 Heimtore schießt und dass Hannover sich so abschießen lässt im Hamburger Volksparkstadion.
Ja, ich gehe mit. Ich wollte dieses Spiel eigentlich komplett ignorieren in dieser Folge. weil es mich tatsächlich so ein bisschen getroffen hat, dieses Spiel. Also es war einfach echt schlimm. Besonders weil Hannover ja eigentlich nicht mal schlecht gespielt hat unbedingt. Sie haben zwar auch nicht gut gespielt, das will ich damit gar nicht sagen. Aber auch
die
der
ersten HSV 35 Minuten waren ausgeglichen. Beide Teams fangen gleich scheiße.
Ich würde sogar sagen, dass Hannover leichte Spielanteile mehr hatte in der ersten halben Stunde so zumindest. Ein, zwei gute Chancen über die Szene von war es Jonas David mit der Grätsche. Kann man streiten, war aber eigentlich der Ball gespielt, wenn man es nochmal in der Slow-Mo sieht, würde ich zumindest sagen, war nicht der Ball gespielt. Gut, kannst du aber auch in der Realzeit halt einfach nicht sehen. Da würde ich jetzt auch dem Schiri-Gespann nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Hätte jetzt das Spiel auch nicht großartig verändert. Und an einer Szene kann man jetzt auch nicht festmachen, wieso ein Team 6-1 verliert.
War Ball gespielt, es war aber nur Katterbach. Deswegen hatte ich mit dem
Kopf okay, es war nur Katterbach. Ich dachte, es wäre Jonas David gewesen, irgendwie meine Erinnerung. Nee.
Jonas David war halt nur in der zweiten Minute schon gelb-rot gefährdet. Das war der Punkt wahrscheinlich, weil wer uns an die erste Szene, wo er den Ball vertändelt hat, dann faul gespielt hat, ich weiß gar nicht mehr gegen, ich glaube es war gegen Bayer, hat er ihn verloren. Und dann ist er nochmal eine Minute später komplett resolut von vorne reingegrätscht. Also
das klassische Jonas-David-Spiel.
Das klassische Jonas-David-Spiel, das er 90 Minuten gemacht hat, lieber Tim, ist ein Wunder für mich. Aber
ja, an sich sah es ja auch ganz gut noch für Hannover dann aus, nachdem das 2-1 gefallen ist. Und dachte ich auch schon so, okay, jetzt geht das Spiel vielleicht so zu 2-1, 3-1 aus und dann fahren beide Mannschaften zufrieden nach Hause. Aber dass innerhalb von 14 Minuten dann nochmal drei Tore fallen, das war ein bisschen hart und Hannover hat sich da auch einfach aufgelöst. Hamburg hat dann irgendwie ganz kuriose Tore noch gemacht. Ich erinnere
da. Aber die Abwehr hat auch mehr als geschwommen. Also.
Ja, wie gesagt, Hannover hat sich aufgelöst, das habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich weiß nicht, welches Tor es war von denen, das vierte, das fünfte oder das sechste, ich habe irgendwann eigentlich nur noch so mit einem Auge zugeschaut.
Du meinst wahrscheinlich das Königsurfer-Tor, wo er irgendwie über die Linie gegangen
ist. Ja, wo Zieler da auch nur so am Boden liegt und alle anderen so drumherum, wie so ein Schlachtfeld und dieser Ball einfach nur reinkullert.
Ja, Königsurfer.
Das war irgendwie so ein bisschen sinnbildlich dann für das Tor. Alle Hannoveraner-Spieler am Boden und irgendwie kullert der Ball in ihre Tor. Aber gut, wir haben tatsächlich auch mit Hannover 96 endet unsere Spieltagskategorie und mit Hannover 96 beginnt auch der nächste Spieltag, der 28. In der zweiten Fußball-Bundesliga, nämlich gegen Heidenheim. Vielleicht ein Entscheidungsspiel für Trainer Stefan Leitl, auch wenn weiterhin unterstützt wird, auch vom Management, aber Martin Kind soll da natürlich wie immer mal wieder seine Haare verloren haben, die er noch auf dem Kopf hat und sehr, sehr sauer sein. Und wir haben noch die Spielvereinigung führt gegen den Jahn aus Regensburg am Freitag um 18:30 Uhr. Schön, wieder Freitagsspiele zu haben.
Ja, das ist schön, wenn das eher so verteilt ist über das Wochenende. Das war beim Osterwochenende jetzt ein bisschen.
Man wusste nicht so ganz, wohin mit sich am Freitag.
Ja, es war so luftleer. Also, meisten Menschen haben nicht gearbeitet und es lief auch nicht wirklich Fußball, außer hier ein bisschen Championship konnte man gucken, Burnley ist aufgestiegen, aber sonst.
Ich habe mir ein schönes 0:0 von Milan gegen Empoli eingezogen, wo drei Elfmeter aberkannt worden sind und ein Abseitstor. Auch schön. Nee, Handtor war es.
Aaron?
Nein, nicht Aaron. Also. Olivier. Knapp.
Anyway, auf jeden Fall, das Topspiel dann am Freitagabend ist dann namentlich auf jeden Fall Hannover 96 gegen den FC Heidenheim. Heidenheim nach der Niederlage am Samstag gegen den FC St. Pauli jetzt ordentlich unter Druck. Es war auch kein wirklich gutes Spiel. Es war nichts Halbes, nichts Ganzes, so was wir halt erwartet haben am Samstagabend. Und Heidenheim darf mal nicht samstags 20:30 Uhr spielen. Was ist da los?
Ja, es ist der dritte gegen den fünften jetzt, dann am Freitagabend, zumindest in der Hinrundentabelle. In der Rückrundentabelle sieht es ein wenig anders aus. Da ist es nämlich der vierte gegen den 16.
Und ich glaube, Hannover 16.
Ich glaube auch, dass Hannover 16. ist. Ja, es ist eine wichtige Partie für Heidenheim. Jetzt gegen direkten Konkurrenten, gegen Pauli verloren. 20:30 Uhr tut den Heidenheimern nicht unbedingt so gut. Zumindest was das Endergebnis angeht. Ich fand das Spiel, ich habe es mir tatsächlich sogar angesehen, samstags um 20:30 Uhr, weil bei uns Osterfeuer am Sonntag war. Und ich habe es ein bisschen bereut, dass ich es mir angesehen habe. Also ich habe irgendwann nebenbei Lazio Juventus angemacht, das war ein bisschen spannender, denn ich fand es ein bisschen langweilig, die Partie. Es war halt so ein bisschen, beide Mannschaften haben sich nicht so richtig getraut. Kann ich auch verstehen in der Situation, denn Pauli, das war wahrscheinlich die letzte Chance, nochmal oben anzugreifen, und sie greifen oben an. Und für Heidenheim war es halt eigentlich mit das wichtigste Spiel, um da irgendwie vor dem HSV zu bleiben, was nicht geklappt hat. Trotzdem beide Mannschaften jetzt natürlich noch komplett drin im Aufstiegskampf, aber wir reden ja über Heidenheim und Hannover, nicht über Heidenheim und St. Pauli. Heidenheim trotzdem natürlich noch drin. Also ich will sie da jetzt nicht nur, weil sie gegen Pauli verloren haben, da irgendwie rausschreiben. Wenn sie jetzt gegen Hannover noch verlieren, dann und der HSV und Darmstadt gewinnen, dann könnte man langsam sagen, hu, Heidenheim, das wird eng, die Saison. Aber Hannover ist jetzt halt auch nicht gerade den Gegner, wo ich mir keine Chancen für Heidenheim ausmachen würde. Es ist aber für Hannover auch ein wichtiges Spiel und ich glaube, das wird man auch sehen. Hoffentlich wird man das sehen, denn Hannover muss aufpassen.
Ja.
Jetzt so langsam, ich weiß, wir haben immer gesagt, sicheres Mittelfeld, und ich würde auch immer noch weiter davon ausgehen, weil ich sehe nicht, dass alle unter denen noch so viele Punkte holen. Irgendeiner davon wird nicht mehr als 8 Punkte holen, aber und Hannover wird auch nicht 0 Punkte holen in den letzten 7 Spielen. Aber so ein Sieg müsste schon, so ein Pünktchen müsste vielleicht nochmal her.
Ja, vor allem für die Fans. Also ich bin sehr gespannt, welche Reaktionen da am Freitag in der Heinz-von-Heiden-Arena gezeigt werden, denn also gut sah das nicht aus. Die Mannschaft wurde nach der 6:1-Niederlage natürlich ausgepfiffen, aber sie wurden nur von meinem Block ausgepfiffen, weil der Rest schon gegangen ist. Von daher, ich erwarte ein fast leeres Stadion, würde ich fast sagen. Also auf jeden Fall irgendeine Reaktion der Fans wird sichtbar sein, ob sie sich dann gegen irgendwas aussprechen, gar nicht im Stadion erscheinen werden oder Banner da zeigen werden. Irgendwas wird kommen und es wird nicht schön.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das am Freitagabend wirklich eine Konferenz wird, die nicht so stimmungsvoll ist. Denn weder in Fürth ist die Saison viel los, noch in Hannover. Zumindest, obwohl Hannover ja 3. Platz in der Zuschauerschnitt, obwohl seit dem Sandhausen-Spiel vielleicht auch gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber gegen Sandhausen wurde ja schon boykottiert. Da hat die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, 3-1 gewonnen, auch wenn spielerisch nicht so erfolgreich. Und dann dachte man, vielleicht geht's jetzt weiter, wenn man vielleicht irgendwie eine gute Leistung gegen Hamburg zeigt, nicht unbedingt gewinnt, aber halt zumindest irgendwie ein solides 2-1 holt oder so. Also 2-1 Niederlage, wo man aber irgendwie darauf aufbauen kann und dann halt 6-1 fähig gemacht zu werden. Ich erwarte auch, dass man gegen Heidenheim jetzt, wo es auch kein interessanter Gegner ist, dann 18:30 eine schwierige Anstoßzeit für Leute, die arbeiten. Ich hoffe, dass es eine zweistellige Tausenderzahl wird im Stadion.
Das wäre schon ein
und halber es ist halt krass, dafür, dass der Zuschauerschnitt bei 30.000 liegt, ist das halt schon ein Statement. Und das Stadion ja sowieso dann nur schon halb voll ist. Es sieht halt dann immer einfach sehr bedrückend aus.
Ja.
Also ihr werdet mich da nicht sehen. Und das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Und ich werde auch nicht sagen, ich war kurz davor hinzugehen.
Ja, nein. Besser ist auch. Ausnahmsweise sieht man in diesem Duell auch immer aktuell einen Sieger. Sie haben in der zweiten Liga 9-mal gegeneinander gespielt. Es gab 4 Siege nur für Hannover, 5 Siege für Heidenheim. Deswegen ein Unentschieden ist unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, wenn ich von der Statistik ausgehe. Aber wir wissen ja, das ist mit Statistik kennst du dich ja aus nach deiner Bachelorarbeit. Aber
da würde mein Prof jetzt ein Veto einlegen.
Oh, ich freue mich, wenn ich das Vergnügen mit ihm habe und er meine Statistik-Sachen da mit mir durchgehen kann.
Er wird ganz zärtlich zu dir sein.
Oh Gott, nee. auf jeden Fall hat Hannover 3 der 4 Heimspiele gegen Heidenheim gewonnen. Heißt, von den 4 Siegen, die sie haben, haben sie 3 zu Hause geholt. Beste Voraussetzungen. Aber beide Teams halt aktuell, wie wir schon gesagt haben, nicht in der besten Form. Das gilt natürlich auch für Jan Regensburg, die am vergangenen Wochenende nur Gott weiß wie ein 2:2 gegen Magdeburg geholt haben. Und das, obwohl sie, ich habe die vollen 90 Minuten, wie gesagt, gesehen und ich kann mir nicht erklären, wie Magdeburg da sich die Butter vom Brot klauen lassen hat, denn, oder nehmen lassen hat vielmehr, denn die waren in kompletter Kontrolle über das Spiel. Regensburg hatte im ganzen Spiel, sag ich mal, 3 Chancen und das 1:2 war keine Chance, beziehungsweise das 1:1 und irgendwie trifft dann halt ein Kahn Kaliskaner in der 90. Minute zum 2:2 und die haben auch noch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Hätte Sabretzing diesen Freischuss halt reingemacht nach der verdienten Rotkarte, kann man drüber diskutieren, gegen Heber. Denn wirklich eine Notbremse, uff.
Ja, es ist schwierig. Also ich dachte auch im ersten Moment, boah, niemals eine rote Karte. Dann in der Wiederholung hat man schon gesehen, boah, ich glaube, die wären da nicht mehr hingekommen, die anderen beiden Verteidiger. Also er wäre schon frei zum Schuss gekommen. Es war natürlich jetzt keine glasklare Torchance. Also es war jetzt keine hundertprozentige. Und dann ist halt die Frage, ist es wirklich eine Notbremse? Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass es eine rote Karte gibt. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass es nach dem Check nochmal eine rote Karte, also dass die rote Karte Bestand hat. Ich finde, das ist halt auch eine Entscheidung gewesen. Da musst du nicht unbedingt rausgehen zum Bildschirm. Also ich finde, es ist vertretbar, die Entscheidung von Anfang an, auch wenn sie hart ist. Ja, Regensburg, schwieriges Spiel gehabt, aber und auch durch ordentlich Mithilfe von Magdeburg diesen Punkt geholt. Aber musst du auch erstmal holen. Und sie sind ja eigentlich in den letzten Wochen ergebnistechnisch gar nicht so schlecht. Zumindest Sieg gegen Paderborn noch gehabt, Sieg gegen Kiel, gegen Pauli auch eigentlich ein solides Spiel gezeigt für Jan Regensburg-Verhältnisse. Aber, oh Gott, Sven, das tut mir leid. Aber auch gegen Fürth ist es halt nicht einfach. Denn auch Fürth kommt jetzt mit einer breiten Brust jetzt, denke ich mal. Sieg gegen Sandhausen, die haben sich da so ein bisschen unten raus befreit. Auch wenn sie davor gegen Paderborn noch verloren haben. Aber für Fürth kann das eben jetzt das Spiel sein, wo sie sich da unten komplett rausschießen. Denn Regensburg, 16. Platz, das ist der erste Platz, der womöglich vielleicht absteigen könnte. Wenn Fürth gewinnt, haben sie da 9 Punkte Abstand hin. Außer Rostock gewinnt, dann sind es nur 8 Punkte. Aber auch 8 Punkte in 6 Spielen ist eine Hausnummer, die du erstmal irgendwie dann verlieren musst oder an Boden verlieren musst. Das heißt, ich glaube, dass Fürth alles reinschmeißen wird, um dieses Spiel zu gewinnen, um die Saison irgendwie relativ ruhig zu beenden. Und Regensburg muss zeigen, dass sie in der zweiten Liga bleiben wollen. Und dann müssen sie eben auch einen Gegner wie Fürth schlagen können.
Ja, du sagst es also. Vor ein paar Wochen war natürlich Regensburg noch am Tabellenende mit Sandhausen. Wir können uns daran erinnern, wo sie beide fast punktgleich auf dem letzten Platz waren. Aber man kann halt die Liga, glaube ich, in halt 3 gute Teile unterteilen. Das sind die Top 4. Das ist der Aufstiegskampf. Düsseldorf ist raus nach dem Unentschieden am Wochenende gegen Bielefeld. Und dann ist es halt das triste Tabellenmittelfeld bis Fürth, würde ich jetzt sagen. Ich sehe Fürth jetzt nicht mehr reinkommen. Klar, es ist nur ein Punkt Vorsprung jetzt vor Magdeburg. Aber die 6 Punkte, die werden genügen, insbesondere wenn auch 1, 2, 3, 4, 5 Teams dazwischen sind. Und wie gesagt, dann von Platz 4 bis Platz 11 Tabellenmittelfeld und dann ab Platz 12 ab dem ersten FCM. Beginnt dann der Abstiegskampf, beziehungsweise würde ich fast bis Platz 17 sagen, denn Sandhausen. Uiuiui, ich weiß nicht, ob da noch was passiert, aber das ist auf jeden Fall eine andere Story. Deswegen teilen wir die Liga erstmal in 3 Teile. Gleich groß sind sie auf jeden Fall nicht. Und dann ist Regensburg mittendrin im Abstiegskampf und das wird nochmal richtig, richtig eklig.
Absolut. Und das dürfen wir eben auch nicht vergessen, wenn wir halt über Teams wie Kiel, Karlsruhe, Hannover oder Fürth sprechen oder auch vielleicht auch Magdeburg. Die sind zwar alle nicht weit weg von den Abstiegsplätzen. Punktetechnisch, aber die haben eben so viele Mannschaften noch dazwischen, die ja auch erstmal punkten müssen. Das heißt, die Mannschaften müssen erstmal schon nicht punkten, dann müssen alle darunter punkten, was ja einfach schon mal nicht möglich ist. Zumindest nicht an jedem Spieltag. Das heißt, es ist rechnerisch nicht unbedingt wahrscheinlich, dass die Vereine da von 8 bis 12 irgendwie noch absteigen werden, aber natürlich trotzdem aufpassen. Man soll niemals nie sagen, man hat schon Pferde kotzen sehen. Eintracht Frankfurt ist auch schon abgestiegen, als sie nach der Hinrunde 7. waren und dann 17. geworden sind. Da kann ich mich noch relativ genau dran erinnern. Oder auch andere Vereine sind da noch ordentlich abgeschmiert oder auch in die andere Richtung gegangen. Sandhausen letzte Saison plötzlich alles gewonnen, eine Rückrunde geführt. Tom Tribul ist plötzlich zu Josua Kimmich geworden und spielt 3 Monate später, wird er entlassen vom Verein. Es ist alles wild. Und jetzt findet sich Sandhausen eben da in einer relativ aussichtslosen Lage, haben jetzt auch den Trainer entlassen. Thomas Oral hat nicht den Turnaround geschafft, den sie sich oft haben, nachdem sie auch schon Ali Schwarz rausgeworfen hatten. Ja, Thomas Oral geht mit 2 Punkten aus 6 Spielen. Ernüchternd. Spielerisch waren so ein paar Minuten dabei von diesen 6 Spielen, wo man gesagt hat, ja, Sandhausen kann ja doch irgendwie ansatzweise Fußball spielen, aber halt auch nicht wirklich gut. Und jetzt bin ich gespannt, wer da tatsächlich neu ist, auch der sportliche Leiter Kabasa, es tut mir leid, wenn ich nicht ganz genau weiß, wie ausgesprochen wird, muss auch gehen in Sandhausen, aber gut, wenn du halt ein zweites Mal den Trainer entlassen musst, ist das klar. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer da jetzt Trainer wird.
Das ist schon entschieden, das kann ich dir schon sagen. Dass der Präsident vom SVS, Jürgen Machmeier, hatte natürlich eine interessante Woche, er musste 2 Statements unter der Woche veröffentlichen, indem er zuerst die Freilassung oder die Beurlaubung von Thomas Oral begründen musste. Er wollte natürlich für einen Impuls im Abstiegskampf sorgen mit der Ernennung von Thomas Oral als Trainer, dass das nichts wird. Überrascht, also das hat er jetzt nicht gesagt, aber ist jetzt meine Meinung, überrascht natürlich niemanden, denn also das ist, Oral ist so ein Trainer, wir haben es mehrmals angesprochen, wir haben die Sache nicht so wirklich verstanden, dass man dann ihn holt und da kam dann nichts Wirkliches bei rum und dass sie dann nach den indiskutablen Heimauftritten gegen St. Pauli und die Spielvereinigung Fürth nun reagieren müssten, ist demnach klar und bis zum Saisonende werden Co-Trainer Gerhard Kleppinger und Oskar Corociano die Mannschaft übernehmen. Sie werden damit einen ganzen Neuanfang im Sommer machen, egal in welcher Liga das ist. Dementsprechend wurde auch der sportliche Leiter Mikhail Kavatsa beurlaubt und wie ich schon gesagt habe, ist jetzt das Ziel in dieser schwierigen Situation natürlich den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen, aber dann auch in der neuen Saison unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit mit einer neuen personellen Neuausrichtung im sportlichen Bereich zu planen. Deswegen war die Freilassung nach Jürgen Machmeier von Kapazza nur die richtige Entscheidung, obwohl sie natürlich schwerfällt, denn die sportliche Entwicklung, die verheißt nichts Gutes beim Ausfalls aktuell.
Genau, dass die Co-Trainer übernehmen, das hatte ich mitbekommen, aber gut, dass ich dich habe. Ich hatte nämlich nicht mitbekommen, dass das auch bis zum Saisonende gilt, aber ja, an sich, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich glaube, man resigniert auch ein bisschen bei Sandhausen und denkt sich so, ja, also klar, man muss natürlich immer die Chance irgendwie wahren. Es sind 6 Punkte, die sind irgendwie noch aufzuholen, aber es wird halt verdammt schwer, jetzt auch bei dem Programm, was jetzt noch ansteht. Jetzt am Wochenende wartet das nächste schwere Spiel gegen Magdeburg. Auch ein direkter Konkurrent, in Anführungszeichen, Konkurrent irgendwo im Abstiegskampf, auch wenn er sehr, sehr weit weg ist, 11 Punkte schon. Und ja, gegen diese Gegner muss halt der Sieg kommen. Also, ja. Wenn man gegen Magdeburg es dann eben auch nicht schafft, ja, dann muss man eben runtergehen.
Auf der anderen Seite muss Magdeburg gegen Sandhausen auch den Sieg holen. Sie haben es jetzt letzte Woche gegen Regensburg nicht geschafft. Ich habe es gesagt, sie haben sehr gut eigentlich gespielt, haben aber es nicht geschafft, das Spiel über die Zeit zu bringen. Sie hatten sogar in der 86., 87. noch sehr gute Torchancen durch Brünke und Koundé war das dann. Haben dies aber nicht genutzt. Man kann, auch nochmal, um jetzt auf das Spiel final zurückzublicken, beide Freistöße, die zu Toren gefahren haben, waren zumindest diskutabel. Also die Szene zum 1-0 von Barış Artık war meiner Meinung nach definitiv kein Foul und eine klare Schwalbe von Artık. Der hat es dann in dem Sinne natürlich schlau gemacht, hat dazu auch noch eine gelbe Karte für Thalhammer rausgeholt und den Freistoß das war ein Foul an Brünker, den muss man auch nicht unbedingt geben, weil jedenfalls darüber kann man mehr diskutieren. Heber wurde im Nachhinein für ein Spiel gesperrt, heißt, er fehlt nur im Duell jetzt gegen Sandhausen, aber auch, also wie du schon gesagt hast, für beide Teams ist es irgendwie ein Must-Win, aber ich sehe da in der heimischen Arena aktuell den FC Magdeburg definitiv weit vorne, denn mit all den Sachen, die hinter den Kulissen da jetzt abgehen beim SVS, das kann auch nicht positiv für die Mannschaft sein. Und ein starker Auftritt von Sandhausen wäre dann auf jeden Fall die größte Überraschung für mich.
Auf jeden Fall, weil in der jetzigen Situation Magdeburg zu Hause sowieso ein bisschen besser als auswärts, würde ich jetzt einfach mal ins Blaue hinein raten. Obwohl zu Hause Magdeburg auf Platz 16, okay, sie sind auswärts tatsächlich besser. Er vergisst alles, was ich in den letzten 3 Sekunden gesagt habe. Trotzdem zu Hause gegen Sandhausen in der Situation jetzt ein bisschen aufgewühlt, der Verein. Das muss Magdeburg eigentlich nutzen. Und dann sind sie auch da unten so ein bisschen aus dem Gröbsten raus erstmal, außer jetzt Regensburg und Rostock gewinnen beide, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Und dann, ja, hat sich Magdeburg dann eben auch für eine gute Saison vielleicht auch dann auch belohnt am Ende, dass sie eben nicht absteigen, dass sie dann in der Liga bleiben dürfen. Aber da haben natürlich auch Vereine noch was gegen. Zum Beispiel die Kogge aus Rostock, die zeitgleich gegen den SC Paderborn spielen. Auch ein wichtiges Spiel, das 3. Spiel von Adui Schwarz. Vielleicht wird es ja mal der 1. Punkt.
Ja, aber auch die haben unter der Woche wen rausgeworfen. Und zwar haben sie den sportlichen Leiter war er, glaube ich, rausgeworfen. Das war dann der ehemalige Torwart Piekenhagen. Sie haben ihn dann rausgeworfen, denn unter anderem war er natürlich auch für den Wechsel von Aufstiegstrainer Jan Zertl zu Patrick Glöckner im vergangenen November der Ursache oder hat es dann ausgesprochen und dafür gesorgt, dass dieser Trainerwechsel vollzogen wird. Er ist natürlich Sportdirektor, hier haben wir es nochmal. Und das hat natürlich für massive Kritik auf Seiten der Fans von unserer Seite aus für gesorgt. Wir waren alle damit überrascht, und denn man konnte erkennen, dass sie unter Hertel einen gewissen Fußball spielen, und man hat seine Unterschrift erkannt. Und oder seine Handschrift beim Spiel, wie man es dann deuten wird. Und dann jetzt mit Alois Schwarz den dritten Coach in dieser Saison. Das hat dann nun sorgte dafür, dass Piekenhagen nicht weiter damit einhergeht. Und auch hier ist die Begründung, dass sie zur neuen Saison unabhängig der Ligazugehörigkeit mit einer neuen personellen Neuausrichtung arbeiten. Und das sorgte dafür, dass nach der Analyse der laufenden Saison eben Piekenhagen nicht der richtige Mann mehr sei. Aktuell sind mögliche Nachfolger sind der bekannte Oliver Kreuzer, der vor kurzem noch beim KSC war, und Pelzer, der ein Ex-Spieler ist und aktuell bei Chicago Fire in der MLS arbeitet.
Also zwei sehr, sehr unterschiedliche Pole, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall. Ich schätze einfach, dass es Oliver Kreuzer wird. Also das wird jetzt so meine Vermutung sein.
Ja, besonders weil Oliver Kreuzer auch bewiesen hat, dass er einen Verein aus der dritten Liga wieder zurückführen kann und auch etablieren kann. Hat er beim KSC auch geschafft. Wenn jetzt Rostock also absteigen würde.
Ist jetzt noch nicht im Boden gefallen. Ist zwei
ich habe dabei. Ja gerade nochmal dazu gesagt, wenn Rostock absteigen würde. Aber auch grundsätzlich halte ich halt eigentlich auch viel von dem Rostocker Kader. Der gibt eigentlich schon was her. Trotzdem, ja, die Entlassung von Jens Hertel, es wird für mich das große Mysterium dieser Saison bleiben, wieso das passiert ist. Denn man war souverän auf dem 12. Platz, hatte 17 Punkte aus 15 Spielen. War souverän dabei, hat teilweise sogar ansehnlichen Fußball gespielt, was wir, glaube ich, in den letzten Jahren Rostock auch nicht unbedingt gesehen haben. Und den dann zu entlassen für Patrick Löckner, wo man jetzt auch nicht ganz wusste, was man bekommt, um den dann zu entlassen, um Alois Schwarz zu holen, wo man auch weiß, dass man eigentlich in den letzten Jahren nur Abstiegskampf zweite Liga bekommt, weiß ich nicht. Schon ganz schöne Downgrades da eigentlich von Jens Hertel, auch wenn jetzt Jens Hertel auch nicht der Pep Guardiola der zweiten Liga ist, das will ich damit gar nicht sagen, aber er war halt ein solider Trainer und solider Fit bei Rostock, der auch funktioniert hat. Und ich glaube, mit Jens Hertel würden sie, klar, das kann man immer leicht sagen, im Nachhinein nicht so weit unten stehen, sondern vielleicht zwei, drei Plätze weiter oben. Jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt spielen sie gegen Paderborn jetzt am Wochenende, was ein extrem schwieriges Spiel wird, auswärts in Paderborn. Immer schwierig, ist eine Top-Mannschaft der zweiten Liga immer noch, auch wenn sie mit dem Aufstieg nicht mehr viel zu tun haben werden. Und da muss Rostocks Abwehr auch echt aufpassen, die in den letzten Spielen nicht gut aussah, jetzt auch gegen Kiel, wie er drei Butzen kassiert hat und teilweise wirklich so fahrlässig verteidigt hat. Das kann echt gegen die Paderborner Offensivkraft, die natürlich jetzt in diesem Jahr auch gar nicht mehr so brachial ist wie noch in der Hinrunde, kann das auch trotzdem übel werden.
Ja, absolut. Also Paderborn hat immer noch mit 43 Punkten und Platz 6, Platz 7 sind sie aktuell. Lass mich kurz gucken.
Platz 6 sind sie, ein Punkt hinter Düsseldorf.
Haben sie immer noch ein Torverhältnis, ein brutales Torverhältnis von plus 17. Siegt halt an den 51 Saisontoren. Damit sind sie das Team mit den drittmeisten Toren in der Liga. Und ich glaube, das kann ganz bitter werden für Hansa Rostock. Denn, wie du schon sagst, also da kommt eine Offensivkraft. Und die will sich auch in der Rückrunde jetzt mal endlich entfalten. Und da können selbst Ex-Spieler wie Kai Pröger auf Seiten der Kogge jetzt, glaube ich, nichts dagegen setzen. Da bin ich auch gespannt über der Personalie Kai Pröger, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Hansa Rostock den bitteren Gang in Liga 3 angehen muss, wo der dann landet. Denn ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht ablösefrei ist. Ist jetzt nur eine wilde Spekulation von mir, dass er vielleicht eine Klausel bei sich im Vertrag drin hat. Denn in die dritte Liga wird er ja ganz safe nicht gehen.
Nee, das ist auch auf jeden Fall ein Spieler, der nicht in die dritte Liga gehört. Und da sind aber noch einige andere Rostocker Spieler, die zumindest des Öfteren haben aufblitzen lassen, dass sie nicht in die dritte Liga gehören. Lukas Hinterseher.
Gehört in die dritte Liga.
Nein, aber so ein Lukas Fröde, ein Dennis Dressel, ein Duljevic, das sind alle Spieler, die Zweitliga-Potenzial haben oder auch bewiesen haben, dass sie in der zweiten Liga kicken können. Kai Pröger auf jeden Fall.
Runde auf Platz 9. Also das ist
ja, diese Mannschaft hat ja auch schon gezeigt, dass sie Zweitliga bestehen kann. Das hat sie auch letzte Saison schon gezeigt, dass sie in der Zweitliga bestehen kann. Deswegen weiß ich nicht, warum man da mit diesen Trainerwechseln so unnötig Unruhe reingebracht hat und der große FC Hansa Hollywood sein wollte.
Um den perfekten Sprung zum FC Bayern zu machen, was da heute in der Kabine abging, beziehungsweise gestern. Oder lassen wir das lieber?
Ja, ich habe schon wirklich wahnsinnig viele Wortwitze heute darüber gelesen. Und ich lasse sie jetzt einfach alle.
Und mehr muss man nicht sagen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall eine kuriose Geschichte, aber es ist prinzipiell irgendwie der Woche der Schläge, denn es gab zum Beispiel für alle NBA-Fans, die da draußen sind, auch bei den Minnesota Timberwolves während des Spiels, während einer Auszeit, eine Schlägerei auf der Bank, wo sie einfach Rudy Gobert, der Center der Timberwolves, einfach mal kurz ausgeholt hat gegen Kyle Anderson, während die Taktik besprochen wurde vom Coach.
Haben die gegen die Lakers gespielt?
Die haben jetzt in der Nacht auf heute gegen die Lakers gespielt, haben da verloren im Play-In, die müssen dann also jetzt nochmal... Nochmal
aber das war nicht in diesem Spiel, oder?
Nein, genau, das war das Spiel davor gegen, ich weiß es gar nicht mehr, das war das letzte Spiel der Regular Season. Also es ist irgendwie die Woche so ein bisschen der mal kurz auf die Schnauze hauen.
Ja, weil ich habe mir heute für unsere Show in Ghana, habe ich mir das Spiel halt angeguckt und habe es halt auch geschnitten. Und dann war ich so, wäre das jetzt da gewesen, dann hätte ich das ja voll verpasst.
Für das Spiel war nämlich Rudy Gobert dann auch gesperrt, teamintern, für ein Spiel, weil er seinen Mitspieler geschlagen hat.
Mal sehen, was auf Mané wartet, aber.
Anderes Thema auf jeden Fall.
Kommen wir mal zum KSV.
Zum KSV? Ach stimmt, die heißt ja wirklich KSV. Das klingt jedes Mal komisch. Jedes Mal, wenn ich da irgendwie die Hashtags oder so gucke, ich finde jedes Mal, KSV klingt wirklich merkwürdig.
Ja, aber es ist KSV und die spielen gegen den ersten FC Nürnberg, haben am letzten Wochenende natürlich mit 3-2 gegen Hansa Rostock gewonnen. Wir sagen es jede Woche, deren Saison ist jetzt schon seit längerem vorbei. Sie dümpeln da im Tabellenmittelfeld rum auf Platz 8 mit ihrer Tordifferenz von plus 1. Und streiten sich dann wahrscheinlich weiterhin mit dem KSC um eben diesen Platz 8. Und das wird die Kernaufgabe in diesen restlichen 7 Spielen sein für Holstein Kiel. Das gleiche gilt nicht für Nürnberg. Die sind noch relativ tief im Abstiegskampf, haben natürlich nur 3 Punkte Vorsprung auf Platz 16 und müssen aktuell einen Verlust oder mit einem Verlust leben. Denn Fabian Hübner hat sich im Spiel letzte Woche gegen wen haben sie nochmal gespielt? Hilf mir kurz auf die Sprünge, war das?
Gegen KSC haben sie gespielt.
Gegen KSC,
oder er ist auch übrigens Florian und nicht Fabian.
Sicher?
Du meinst Hübner, den Innenverteidiger, der heißt Florian.
Oh, dann habe ich mich verschrieben. Huch. Hat sich auf jeden Fall verletzt. Faserriss an den Adduktoren, fehlt damit mehrere Wochen. Wie lange genau, hat der Verein keine Angaben zu gemacht, denn er war auch in der ganzen Hinrunde verletzt. Er musste sie komplett aussetzen und war dann in der Rückrunde jetzt Stammkraft, also wird auf jeden Fall den Nürnbergern fehlen.
Ist ja auch nicht so wichtig bei Nürnberg, da fallen ja sonst auch keine Spieler aus.
Nee, eigentlich ist ja nie.
Also da ist ja nicht nur die Hälfte des Teams ein komplettes Lazarett. Obwohl da inzwischen ja wieder ein paar Leute zurückgekommen sind, aber besonders in der Abwehr immer noch James Lawrence, ja auch in letzter Zeit nicht einsatzbereit gewesen. Jetzt gegen KSC hat er ja wieder gespielt. Wichtig also, aber auch ansonsten Florian Hübner natürlich eine wichtige Stütze jetzt gewesen, wo die ganzen anderen gefehlt haben. Jetzt gegen Kiel, das ist, glaube ich, eine relativ offene Partie, weil eigentlich Kiel in den letzten Wochen, den traue ich alles zu irgendwie, außer die Siege gegen ganz oben. Aber ich traue denen auch Niederlagen gegen Sandhausen zu irgendwie. Ich meine, die haben gegen Regensburg auch verloren. Und ich glaube, das könnte für Nürnberg sogar ein relativ cooles Spiel werden. Denn Kiel zeigt so ein bisschen, dass sie so ein bisschen locker rangehen. Auch gegen Rostock war das irgendwie so ein bisschen vogelwild, auch wenn es offensiv ganz gut aussah. Aber defensiv auch beim Anschlusstreffer, beim 2-3 noch. Also das war ja wirklich auch katastrophal verteidigt. Ja. Da werden ja Jan Sommer und Ayub Upamecano fast schon neidisch, wenn sie da so eine Verteidigung sehen, um dann nochmal die Brücke zu schlagen. Auf jeden Fall glaube ich das. Aha. Oh Gott, ja, stimmt. Ja, der Spruch hat auch gepasst wie die Faust auf die Lippe. Ja. Und ich glaube tatsächlich, Nürnberg kann da Punkte holen gegen Kiel.
Ja, aber nur wenn halt Kiel, wie du schon gesagt hast, jetzt abschaltet.
Wenn Kiel so den gleichen Trott irgendwie weiterzieht, den sie in den letzten Wochen hatten.
Ich sehe jetzt aber auch nicht Nürnberg viele Tore schießen in dem Spiel.
Nee, also ich glaube, das wird ein Spiel, was sehr viel über Kampf kommt, was sehr zerfahren ist und was wir nicht viel sehen werden in dieser Konferenz.
Darauf kann ich mich einigen. Ich weiß nicht, was ich finde. Es ist eine ganz schwierige Partie auf jeden Fall einzuschätzen. Aber es kann ein gutes Spiel werden, kann aber auch ein komplett maues 0-0 werden. Also das wird mich auch natürlich null überraschen. Ist ja beim ersten FC Nürnberg gang und gäbe. Sie müssen aber Punkte holen, sei es dreifach, sei es einfach. Ich glaube, auch ein Unentschieden könnte den oder würde den sogar was bringen. Deswegen, also ich glaube, da ist der volle Fokus drauf, jetzt einfach so viele Punkte zu holen wie möglich und am besten so früh wie möglich aus dem Abstiegskampf rauszubrechen.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird eine Partie, die wir in der Konferenz eben nicht so viel sehen werden, weil nicht so viel passiert, wo aber vielleicht ein bisschen mehr passiert. Und eine Partie, die wir auch dann deutlich mehr sehen werden, wenn wir uns die anschauen um 20:30, denn volle 90 Minuten kriegen wir Kaiserslautern gegen Hamburg, das zu rechterweise Top-Spiel an diesem Spieltag, stimmungstechnisch wahrscheinlich auch überragend am ausverkauften Betzelberg.
Ist ausverkauft. War blitzschnell ausverkauft.
Wahrscheinlich wieder 15.000 Hamburger auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz.
Aktuell 7 bis 10.000 hat Tim Walter gesagt. Aber auf jeden Fall, das werden viele Hamburger sein, aber auch umso mehr Kaiserslautern-Fans.
Ja, die beiden Mannschaften mit dem höchsten Zuschauerschnitt der zweiten Liga treffen aufeinander und es ist ja auch sportlich eine interessante Partie. Klar, Kaiserslautern nicht mehr so gut, jetzt auch gegen Braunschweig eine Niederlage erlitten, trotzdem auch auf dem 7. Platz, können auch trotzdem den HSV weiterhin wehtun. Haben sie auch im Hinspiel gemacht, 1-1 ging es aus, wenn ich mich richtig erinnere.
Sonny Kittel Elfmeter verschossen und dann im quasi direkt Gegenzug war es Tiger Lex Lobinger heißt er ja, ne?
Teufelskicker Andi Lute war doch das war das Spiel. Ja, ich erinnere mich. Der FCK kann auf jeden Fall Hamburg wehtun. Für Hamburg ist es ein wichtiges Spiel. Heidenheim wird ja einen Tag vorher schon vorlegen. Darmstadt kommt dann erst einen Tag später und auch Pauli muss erst am Sonntag ran. Das heißt, der HSV kann ein bisschen vorlegen. Eigentlich nicht wirklich vorlegen. Also sie können zumindest, ist egal, sie müssen gewinnen.
Robert Glatzel hat seine ersten 19 Zweitligaspiele für den FCK gemacht.
Ja.
Das ist mir irgendwie neu. Das habe ich ganz vergessen, musste ich sagen.
Robert Glatzel hat ja auch schon ein bisschen was gesehen.
Vita war ja bei Heidenheim unter anderem. Das wissen wir ja, wo er da ein paar...
Bei Mainz.
Cardiff City, aber die Liste ist lang. Auf jeden Fall ist es das erste Spiel für den Hamburger SV auf dem Betzenberg seit dem 31. März 2012. Wir haben wieder die tollen Statistiken, wo der HSV mit 1-0 gewonnen hat. Weißt du, wer das Tor geschossen hat?
Wann hat der HSV womit 1-0 gewonnen? Ich war gerade noch bei der Vita von Robert Glatzel.
HSV hat sein Spiel auf dem Betzenberg am 31. März 2012 gewonnen, das letzte Spiel am Betzenberg mit 1-0, wer der Torschütze damals war.
2012?
Ja.
1-0, der Torschütze?
Ja.
Wenn du mich schon so fragst, würde ich mal einfach auf Ivo Ilicevic tippen.
Ist ein guter Shout, ich glaube, er kam erst in der Saison später zum HSV.
Ja, ich dachte, weil er ja für beide Vereine gespielt hat, beziehungsweise vom FCK ja nach Hamburg gewechselt ist. Wenn er es nicht jede Saison war, war es Rafael van der Vaart.
Nee, es war
Marcel. In seiner ersten Saison. Ah.
Der aktuelle Präsident ist beim HSV, deswegen da die kleine Brücke. Aber es ist auch natürlich, wie du schon sagst, ein wichtiger Sieg wäre es für den HSV, wenn sie dann auch hier punkten würden. FCK natürlich in der Rückrunde mit einer kolossal schlechten Form. Haben bis jetzt nur eins der letzten fünf, sechs Spielen gewonnen und zeigen halt nun mal auch keine guten Leistungen, sind in so einem Rückrunden Trott angelangt. Hinrunde war natürlich deutlich besser und ich bin gespannt, wie sie jetzt darauf reagieren werden und wie der HSV dann auf die Partien reagiert, die er dann am Tage vorher zu sehen bekommt oder am Freitag zu sehen bekommt von Heidenheim, da sie ja daraufhin dann 3 Punkte benötigen oder halt nicht.
Ja, also ich meine, Hamburg könnte in die Partie als dritter Platz reingehen, was vielleicht wahrscheinlich nochmal so ein extra Ansporn dann sein wird, aber auch halt eine extra Drucksituation. Denn wenn sie dann auf dem dritten Platz sind, kann Pauli auch wieder auf 3 Punkte ranspringen. Würden sie gegen Kaiserslautern eben keine Punkte holen. Trotzdem ja auch aufgrund der Form, die jetzt natürlich beim HSV auch nicht unbedingt gegeben ist. Die sind jetzt in der Rückrunde jetzt auch nicht das überragendste Team aller Zeiten, aber sie spielen gut und solide. Natürlich nicht so, wie man es oft vom HSV erwartet. Aber gut, die Erwartungen können sie eh nicht matchen. Jetzt gegen Kaiserslautern, zumindest formbedingt, musste eigentlich ein Sieg her, aber ich würde prinzipiell sagen, das ist eine relativ offene Partie, viele Fans deswegen gehe ich eigentlich davon aus, Kaiserslautern holt mindestens einen Punkt und behält ihn zu Hause.
Ich glaube das nicht, Also ich gehe mit einem, dass HSV jetzt mal gestärkt nach diesem 6:1 rausgeht. Ich hoffe es innig, dass sie von den Fans ein bisschen getragen werden und dann 3 Punkte am Betzenberg entführen und dann auch einen guten Vorsprung hoffentlich dann auf Heidenheim haben. Jetzt mal nicht aus neutraler Sicht, sondern aus meiner kompletten Fanbrille. Aber ich bin da mal guter Dinge. Wir haben die Partie gerade schon ein bisschen angeschnitten, denn der SV Darmstadt spielt natürlich auch am Sonntag und spielt in der Merkur-Spielarena gegen Fortuna Düsseldorf, die sich, wie bereits schon erwähnt, am letzten Spieltag vor oder vom Aufstiegskampf verabschiedet haben, denn sie haben nur 2:2 bei Arminia Bielefeld gespielt, obwohl sie über weite Strecken die bessere Mannschaft waren und schon einen Auswärtssieg verdient gehabt hätten und haben sich dann doch noch irgendwie die Butter vom Brot klauen lassen, so wie Magdeburg. Und ja, treffen jetzt auf den Spitzenreiter. Felix Klaus, der Torschütze vom letzten Wochenende, hat indes schon alle Aufstiegshoffnungen bereits begraben. Sie haben nämlich 7 Zähler auf Platz 3 Rückstand. Und dazu kommt auch noch, dass sich Tanaka verletzt hat, hat einen Innenbandriss und fehlt der Fortuna bis auf Weiteres. Auf jeden Fall kein einfaches Pflaster für die Fortunen, denn Tanaka ist einer der besten Spieler bei Düsseldorf, hat man auch am letzten Wochenende gesehen. Er hat eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert. Und jetzt kommt halt der Spitzenreiter aus Darmstadt, der bis jetzt in dieser Saison nur 3-mal verloren hat. Und auch wieder irgendwie in die Spur findet, auch wenn sie nicht unbedingt immer dann gut spielen.
Absolut, also das Spiel wäre für mich quasi der zweite Anwärter für das Spiel des Spieltags gewesen. Denn klar, Erster gegen Fünfter ist prinzipiell auch mal eine bessere Ansetzung als der Zweite gegen den Siebten. Aber ich kann schon durchaus verstehen, dass es Kaiserslautern Hamburg geworden ist, wäre auch meine Wahl gewesen. Ich würde Düsseldorf noch nicht so komplett rausnehmen aus dem ganzen Aufstiegsrennen, aber sie haben nur noch wirklich ganz kleine Außenseiterchancen, wenn sie jetzt gegen Darmstadt gewinnen und alles andere für sie irgendwie läuft. Aber ansonsten, ja, Tanakas Verletzung ist schon schwierig, auf jeden Fall ein wichtiger Spieler gewesen in den letzten Wochen oder generell ein wichtiger Spieler. Und man merkt halt schon, wenn zum Beispiel so ein Führungsspieler wie Felix Klaus schon resigniert, ist das eigentlich schon ein Zeichen, dass die Mannschaft auch an sich vielleicht gar nicht mehr so zuversichtlich ist, was den Aufstieg angeht, was natürlich dann auch nochmal ein bisschen einen negativen Effekt vielleicht haben könnte auf die Mannschaft, zumindest auf die Leistungen. Und auf der anderen Seite Darmstadt mit einem Sieg ein Schritt wie jede Woche weiter in Richtung erste Liga. Sie haben schon viele Schritte gemacht und jetzt können sie halt wirklich die letzten Schritte über die Linie machen.
Ja, und auch hier ist es wieder ein Duell, wo gefühlt nur Siege sind, denn in 15 Zweitliga-Duellen haben beide Teams nie Remis gespielt. 9-mal war Düsseldorf der Sieger, nur 6 Siege auf Seiten der Darmstädter. Und das einzige Unentschieden gab es bis jetzt nur in der Bundesliga. Beziehungsweise 2 Unentschieden gab es da, da haben sie 2-mal 2:2 gespielt. Und das heißt, dass da ein bisschen Feuer in dem Spiel ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich Düsseldorf irgendwie 3 Punkte erkämpft und dann nochmal spielentscheidend in den Aufstiegskampf eingreift, so wie sie es dann letztes Jahr gemacht haben und eben Darmstadt die Punkte geklaut haben, wodurch Darmstadt dann im Endeffekt nicht auf Platz 3 und nicht in die Relegation gekommen ist, sondern noch am vorletzten Spieltag vom Hamburger Sportverein überholt wurde.
Ja, da muss ich tatsächlich widersprechen. Also entgegen dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass ich noch Außenseiterchancen sehe, ich glaube, die Außenseiterchancen werden jetzt eben am Wochenende begraben werden, denn Düsseldorf stellt sich einfach die Saison nicht gut an gegen die anderen Topvereine. Eigentlich ist das Einzige, was Düsseldorf da wirklich richtig oben hält, ist, dass sie eben die Punkte gegen die unteren Vereine holen, also gegen die unteren Teams, die unten an der Tabelle stehen. Und Darmstadt ist in den letzten Wochen noch einfach zu abgezockt, als dass sie da, glaube ich, stolpern werden. Ich glaube, Darmstadt wird da halt den Sieg holen, wird Düsseldorf jetzt endgültig aus dem Aufstiegsrennen rauskegeln und wird da ordentlich wieder einen Schritt in Richtung erste Liga machen. Zumindest ist es die Erfahrung, die uns irgendwie gezeigt hat in dieser Saison, aber ich meine, wenn wir danach gehen, dann wäre St. Pauli auch immer noch ein Abstiegskandidat und hätte niemals den Turnaround geschafft. Es ist nur so ein bisschen.
Siege in Folge ist der Wahnsinn.
Das ist schon, also das musst du erstmal wirklich hinkriegen. Trotzdem, Rekord mein Gefühl.
Damit eingestellt. Wir gehen jetzt zum Spiel Pauli Braunschweig. Bin ich da auf der richtigen Fährte?
Du bist natürlich auf der richtigen Fährte. St. Pauli gegen Braunschweig, beide Mannschaften, die letzte Woche 1-0 gewonnen haben. Beides auch Mannschaften, die gegen gute Vereine 1-0 gewonnen haben. Braunschweig damit wichtige 3 Punkte geholt. Ansonsten wären sie jetzt auch selber auf einem Relegationsplatz und nicht auf dem rettenden Ufer quasi. Jetzt gegen Pauli, ja, ist Braunschweig endlich der David, der den Goliath schlägt.
Das wäre natürlich verrückt, insbesondere wenn man darauf blickt, gegen wen Braunschweig unter der Woche getestet hat. Ja, ich weiß, liebe Braunschweiger Fans, ruhig Blut, ich weiß, dass nur Spieler oder Hälfte des Kaders waren Spieler, die am letzten Samstag nicht gespielt haben und nur sehr wenige auch auf dem Platz gestanden haben. Das war unter anderem Winzheimer hat gespielt, aber sie haben am heutigen Mittwoch gegen den HSV getestet, haben 3-2 verloren, aber es ist nicht der HSV, nicht die erste Mannschaft gewesen. Nein, sie haben gegen die zweite Mannschaft vom HSV getestet und haben da, wie gesagt, mit 3-2 verloren, nach einem Doppelpack von Tom Sanne, der auch in der zweiten Saison und in der Hinrunde ja schon für den HSV ein Tor erzielt hat beim Spiel gegen Magdeburg. Und liest sich natürlich nicht gut, wenn du ein Freundschaftsspiel gegen die zweite Mannschaft eines Ligakonkurrenten verlierst, aber sollte man, glaube ich, auch nicht überdramatisieren, das Ganze.
Nee, also Freundschaftsspiele von Braunschweig diese Saison, ich meine, die haben trotzdem auch vor ein paar Wochen gegen die erste Mannschaft vom HSV getestet, genau, haben gewonnen. Dann haben sie zwischenzeitlich gegen Hertha eine gute Partie abgeliefert, dann haben sie gegen Kiel 7-0 gewonnen am Anfang der Saison in dem Freundschaftsspiel. Da weiß ich noch, dass wir darüber auch gesprochen hatten.
Das war Anfang der Rückrunde, meinst du?
22. September.
Achso, gegen wen haben die denn? Irgendeine Mannschaft hat auch 7-0, das war auch Braunschweig, die 7-0 gewonnen haben.
Nee, ich glaube, das war Karlsruhe, oder war nicht? Karlsruhe?
Irgendeine Karlsruhe. Mannschaft hat auf jeden Fall in der also kurz vor der Rückrunde ein Testspiel 7-0 gewonnen oder während der Rückrunde oder 8-0 oder so.
Ich checke gerade live währenddessen. Nee, Karlsruhe war es auch nicht. Aber ja, ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass Dingens das hoch verloren hat. Ja, Kiel hat eben 7-0 verloren, aber das war eben am 22. September, wie ich hier gerade eben schon gesagt hatte. Also, ja, Testspiele von obwohl, nach diesem 7-0 gegen Kiel hat Braunschweig auch erstmal bis zum 6. November nicht mehr verloren. Und hat in dieser Zeit Pauli geschlagen, zum Beispiel mit 2-1. Also, vielleicht gutes Omen. Obwohl, jetzt haben sie ja 3-2 gegen HSV 2 verloren. Kein gutes Omen, vergiss alles, was ich gesagt habe. Also, ja. Ich glaube nicht, dass Braunschweig die Mannschaft ist, die jetzt unbedingt Pauli stoppen kann, aber irgendwann muss das. Also, ich glaube nicht, dass es dann Pauli 17 Siege aus 17 Spielen holen wird.
Glaubst du nicht?
Ich glaub's nicht, ne.
Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Ich kann mir halt jetzt beide Storys so vorstellen. So Braunschweig von die Mannschaft, von der es jetzt keiner wirklich erwartet, dass sie dann die Serie enden. Ich kann mir auch so ein boring 1-1-0-0 vorstellen, weil irgendwann ist es, ich will jetzt nicht sagen, dass Pauli glücklich ist, bitte nicht falsch verstehen. Sie spielen sehr, sehr gut, haben auch natürlich in der Rückrunde nur 3 Gegentore kassiert und haben auch verdient am letzten Wochenende in Heidenheim gewonnen, auch wenn es keine starke Partie war. Aber irgendwann hat man auch dieses nötige Spielglück halt einfach nicht mehr. Und ich glaube so, das wird auch ganz, ganz wichtig für das Derby, weil wenn Pauli dieses Spiel nicht gewinnen sollte, haben sie, glaube ich, bessere Chancen fürs Derby. Klingt doof, aber ist meine Vermutung, wenn das irgendwie für den neutralen Zuschauer hier oder Zuhörer vielmehr Sinn ergibt.
Ja, es ist halt irgendwie nochmal ein zusätzlicher Druck, wenn du neben dem Derby auch noch irgendwie diese Siegesserie mit dir rumschleppst, wo natürlich auch nochmal medial drauf eingegangen wird. Und wenn du jetzt da halt gegen Braunschweig irgendwie federn lässt, auch wenn es nur unentschieden ist oder so, es muss ja keine Niederlage sein, dann ist zumindest der Druck schon mal so ein bisschen weg. Und dann kann man, glaube ich, so ein bisschen befreiter reingehen in das Spiel gegen Hamburg. Gleichermaßen wäre natürlich jetzt ein Sieg gegen Braunschweig auch wichtig, um eben dieses Derby noch interessanter zu gestalten, um eben da wirklich oben dran zu bleiben, vielleicht auch an Heidenheim ein bisschen aufzuschließen, wenn die patzen am Freitag. Also, ich traue es Pauli zu, dass sie auch den 11. Sieg im 11. Spiel holen. Ich traue es Braunschweig, aber eigentlich auch nur, weil ich Braunschweig nicht unbedingt zutraue, in Hamburg zu gewinnen.
Warte, was? Achso, ja, in Hamburg ist er gerade kurz verloren, muss ich sagen.
Ja, in Pauli, auf Pauli,
ja, wie auch immer man das sagt. Ja, ist ja trotzdem Hamburg, hast schon recht. Aber ja, da was soll ich da anderes sagen? Ich kann dir da ja nur zustimmen. Ich bin aber trotzdem, ich glaube, das wird interessant, das Ganze. Also
interessant wird es auf jeden Fall, also das will ich auch damit gar nicht sagen, aber ich glaube, das wird. Ja, ich weiß nicht, ob ich es halt Braunschweig zutraue. Das ist irgendwie gerade so eher das Problem, was ich habe.
Ja, also es würde mich nicht überraschen, wenn das auch Pauli 3-4-0 gewinnen würde. Sind wir mal ehrlich.
Na, 3-4-0 jetzt auch nicht, aber so ein souveränes 2-0, das darf wenig ausschließen.
Kannst du auch ein, siehst du auch ein 2-0 bei der Partie KSC gegen Bielefeld?
Nee. Da sehe ich irgendein 3-2 für irgendeinen der beiden. Ich glaube sogar für Bielefeld. Ich sehe da ein Torfestival. Ich glaube, das wird die torreichste Partie des Spieltages.
Oh, das ist ein Shout. Das ist ein Shout.
Um hier mal ein bisschen Würze reinzubringen.
Bisschen, aber der spielt doch Bundesliga. Ja, so geht es mir jede Woche mit dir.
Kann ich hier gerade so ein bisschen Grillenzirpen einfügen? Nee. Nein, also KSC gegen Bielefeld. Bielefeld ja unter, hätte ich fast Kauczynski gesagt, unter Koshinat. So heißt der Trainer. Nah dran. Kauczynski war aber auch mal beim KSC, also so weit weg ist es ja auch nicht. Oder Uwe Koshinat ja sowieso so ein bisschen torfickerig geworden, sage ich mal. Also da fallen ja generell immer relativ viele Tore jetzt in den letzten Wochen. Beim KSC ja nicht so, aber ich glaube, auch der KSC kann sich da mal hinreißen lassen zu. Ich meine, die schießen auch viele Tore in dieser Saison. Und
wie gesagt, wir können sie nicht einschätzen, ne?
Bleibt nee, dabei. Eben. Also ich finde auch,
wir
können beide Mannschaften nicht einschätzen. Ich kann auch Bielefeld immer noch nicht einschätzen unter Koshinat, ob die jetzt gut sind oder ob die okay sind oder ob die eher so lala sind. Also schlecht sind sie nicht, überragend sind sie auch nicht.
Schlecht sind sie nicht.
Ja, schlecht sind sie ja tatsächlich nicht, also unter Koshinat bisher, aber so richtig gut halt auch nicht. Es ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Also das ist wirklich das Spiel, wo ich sagen kann, ich glaube da an so ein 3-3.
Ja, also das wär, weißt du, das wäre auch so ein schöner Abschluss des Spieltages. Bielefeld würde dann nochmal einen Punkt gegen den Abstieg sammeln. Sie müssen die Partie gewinnen. Wie gesagt, der KSC kämpft um Platz 8 mit Holstein Kiel. Und ja, das wäre ganz, ganz wichtig, glaube ich, für sie, wenn sie da jetzt, also jetzt die Arminia, da nochmal 3 Punkte sammeln könnten, sich wirklich ordentlich Luft im Abstiegskampf dann verschaffen könnten. Aber das werden wir dann alles sehen, werden das dann nächste Woche thematisieren. Wir danken euch, dass ihr diese Woche wieder zugehört habt. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Jonas?
Oh Gott, das klingt so wie eine Drohung.
Nee, heute mal keine Drohung.
Okay, das ist gut. Das ist lieb von dir.
Sehr schön. Aber wie gesagt, dann verabschieden wir uns und wir sehen uns dann oder hören uns vielmehr nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.